Herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Unter Freunden. Heute sind wir wieder mit einer Real Talk Folge am Start und das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist Berufswege. Berufswege und wie sie zu finden sind oder vielleicht auch die Suche nach dem Wegweiser. Wie finde ich eigentlich meinen Berufsweg, Lebensweg? Wie finde ich Orientierung? Wie finde ich Sinn darin? Und ich freue mich, dass ich heute mich diesem Thema nicht alleine widme, sondern eine Gästin da habe. Wobei eigentlich, Momo, bist du ja eigentlich kein Gast. Du bist die neue Moderatorin dieses Podcasts. Du bist der neue Host.
Yeah, hallo, ich bin die Neue. Hallo da draußen.
Hallo Momo und willkommen im Podcast-Team. Ja, da draußen habt ihr es vielleicht mitbekommen, dass Lea in letzter Zeit nicht mehr zu hören war. Die ist nämlich in Elternzeit. Das ging früher und schneller als gedacht, aber alles ist gut. Und dann hat die Suche nach der Nachfolge gedauert, aber jetzt bist du da, Momo!
Yay!
Also schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ihr werdet Momo jetzt öfter hören in nächster Zeit. Und genau, neben dem Ziel, dass wir heute über Berufswege sprechen, ist das andere Thema, dass wir uns kennenlernen wollen, weil wir beide kennen uns nämlich noch gar nicht so gut.
Richtig.
Wir haben uns so zweimal jetzt getroffen, glaube ich, ein bisschen über den Podcast gequatscht. Ich weiß ein paar Sachen über dich, aber auch vieles nicht.
Genau, und das haben wir schön so gelassen, damit es heute ganz aufregend wird und auch nicht nur für euch da draußen, sondern auch für uns ganz spannend und neu.
Also Momo, offene große Frage, wer bist denn du?
Ich bin Momo, so nennen mich die meisten. Eigentlich heiße ich Monika. Und weil wir heute über Berufswege reden, ich bin Schauspielerin und Schauspieldozentin und Moderatorin und Rollenspielerin. Das sind so die Sachen, die ich beruflich mache. Und darüber hinaus bin ich Mama und Schwester, das ist ganz wichtig, und Tochter und 43 Jahre alt und wohne in Karlsruhe. So für die harten Fakten.
Und wie bist du hier gelandet?
Hier bin ich gelandet, weil mein Mann bei den Freunden der Erziehungskunst seit 11 Jahren arbeitet.
Und du machst zurzeit gerade auch eine Stelle bei uns.
Genau,
ne?
Und zurzeit mache ich hier gerade bei den Freunden eine Büroassistenz, weil wir zwei kleine Kinder haben und das eine davon ist erst eins. Und dann habe ich das letzte Mal Theater gespielt, so richtig im Januar. Und da habe ich 5 Wochen en suite gespielt, was heißt, dass man am Stück spielt. Also ich habe pro Woche 5 Vorstellungen gespielt und das 5 Wochen lang. Und nach diesen 5 Wochen hatte der große Bronchitis und der kleine den RS-Virus und wir mussten ins Krankenhaus. Und ich hatte so eine Bindehautentzündung, dass ich beim Stillen in der Nacht das Auge nicht mehr öffnen konnte. Oh. Und danach habe ich dann gedacht, irgendwie steht es in keiner Relation, das auf der Bühne stehen und das Familienleben, das geht einfach momentan gerade nicht so wahnsinnig gut zusammen. Mhm. Und habe deswegen gedacht, gut, dann braucht es eben jetzt was anderes und was irgendwie mit dem Familienleben besser kompatibel ist. Und dann hat mein lieber Mann gesagt, hier bei uns im Büro suchen Sie Assistenten. Ja, und so bin ich hier so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu einer Büroassistenz gekommen, sitze zum ersten Mal in meinem Leben zum Arbeiten an einem Rechner in einem Büro.
Echt, das erste Mal?
Ja.
Wow.
Habe ich noch nie gemacht. Und genieße das.
Ha, das ist mein Glück, weil dadurch hast du die Ausschreibung mitbekommen, dass hier für den Podcast eine Vertretung gesucht wird.
Genau.
Und zack. Bist du hier.
Ja, zack bin ich wieder da, wo ich eigentlich hingehöre, hinter ein Mikrofon, vor Leute. Genau. Bin jetzt eigentlich wieder, der Podcast ist ja viel mehr das, was ich eigentlich so mache.
Hast du eigentlich einen Podcast schon mal gemacht? Weil du machst ja viele Aufnahmen, aber Podcasts...
Podcast habe ich noch nicht gemacht. Ich bin Teil eines Künstlerkollektivs, die Freie Filiale. Und die Freie Filiale hat verschiedene Projekte gemacht. Das Projekt, was wir gemacht haben, hieß die Schöne Grüne Wiese. Und Teil der Schönen Grünen Wiese war einerseits eine Theaterproduktion, eine hybride Theaterproduktion, das war ziemlich abgefahren. Wir haben Theaterimprovisation gemacht in einer Green Box, das heißt vor einem Greenscreen. Das heißt, der Raum, in dem wir gespielt haben, wurde zeitgleich zum Spielen von digitalen Künstlerinnen erschaffen. Das heißt, wir haben in einem digitalen Raum uns bewegt, den wir aber selber nur über Monitore sehen konnten.
Sehr verrückt.
Ja. Und zudem, und weil das hieß Erkundungen im imaginären Raum, gab es zu der Theaterproduktion Schöne Grüne Wiese einen Podcast, in dem Leute interviewt wurden, die beruflich mit dem imaginären Raum zu tun haben.
Ja, okay.
Ja, den habe ich aber nicht gemacht. Der war aber Teil unseres, also das war aber auch Teil dieser Arbeit und des Kollektivs.
Okay, also hast du schon ein bisschen Erfahrung.
Ja.
Aber im Sprechen hast, also du sagst, du bist ja auch Sprecherin, ne?
Im Sprechen habe ich
Erfahrung. Was machst du da so?
Ich habe Radio-Features gemacht, ich habe Synchronsprechen gemacht, für das ich keinerlei Begabung habe, deswegen habe ich damit sofort wieder aufgehört. Ich habe Voice-Overs gemacht und ich habe auch so, weiß nicht, Sprecherproben für irgendwelche Firmen, die dann... Das, was ich zuletzt gemacht habe, ist dann eine Firma, die für ihre eigenen Bewerbungsverfahren Kurzdiktate brauchte.
Ah, okay. Du hast das eingesprochen.
Und das habe ich eingesprochen.
Ja. Und du bildest Leute aus, nicht wahr?
Und ich bilde Leute aus, beziehungsweise unterrichte Schauspiel an verschiedenen Hochschulen, obwohl ich da, was das angeht, da bin ich dann nicht als Sprecherin oder Sprecherzieherin, und auch nicht als Logopädin oder sowas, sondern bin dann eher zum Beispiel bei der Arbeit an Monologen, bin ich dann in der Sprachgestaltung oder in der, manchmal auch in der Sprachanalyse. Also das fällt mir jetzt erst auf, jetzt bin ich 43 und ich kann Kleist einfach lesen oder Schiller. Also ich kann einfach so das halt durchlesen und verstehe das halt.
Ach, und, das habe ich nie verstanden.
Und das nicht?
Nee, in der Schule nicht. Und neulich habe ich es nochmal probiert. Tatsächlich, ich habe irgendwas von Kleist tatsächlich gelesen. Mhm. Also ich meine, ich kriege einen Zugang zu der Schönheit der Worte, der Lyrik, aber den Inhalt?
Ja, und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, weil ich bin ja jetzt einfach seit fast 20 Jahren Schauspielerin oder seit 20 Jahren ungefähr, ja. Und habe natürlich so und so viele Klassiker halt gespielt und mich deswegen natürlich eingehend immer wieder und immer wieder damit beschäftigt und habe sozusagen überhaupt nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass meine Übung mit gebundener Sprache oder mit so klassischen Texten, dass die natürlich total groß geworden ist und ich das deswegen jetzt einfach, also es fällt mir dann natürlich total leicht. Und dann im Unterricht merke ich dann immer mal wieder so, wenn ich dann mit irgendjemand Kleist arbeite, dass ich so denke, ach so, stimmt ja. Das ist ja diese total komplizierte Sprache. Da muss man ja erstmal überhaupt dahinter kommen, was das eigentlich heißt oder was dieser, ganz oft gibt es dann so Missverständnisse, wo ich dann erst merke, ach so, das geht einfach um die Satzstellung, um diese sehr altertümliche Satzstellung, die sie deswegen, weswegen sie die Studentin zum Beispiel den Inhalt überhaupt nicht verstanden hat oder so. Mhm.
Welches Stück hast du am liebsten gespielt?
Das ist eine sehr klassische Frage an Schauspieler. und sie ist nicht zu beantworten.
Okay. Top 3 deiner liebsten Stücke?
Die Top 3 werden dir nichts sagen. Das erste ist das Künstlerkollektiv, also die schöne grüne Wiese, was ich gerade erzählt habe. Das gehört zu dem Besten, was ich gespielt habe. Oder zum Spannendsten, was ich gespielt habe. Aufgrund der Zusammenarbeit und dessen, was das mir beruflich gebracht hat, Ponys, eine Aufladung von Anna Gschnitzer.
Ponys? Also Ponys. Die Tiere.
Ja.
Die, ach, geil.
Es ging, das Stück geht über Selbstausbeutung. Und wir sind, und es sind 3 Ponys, die auf einem Ponyhof, also die auf einem Ponyhof sind und der geht pleite und dann übernehmen die den und gehen aber sich selbst in die Falle der Selbstausbeutung. Also werden dann zu noch schlechteren Tierhaltern als
davor.
Als davor.
Ach, spannend.
Genau. Das war ein wahnsinnig wichtiges Stück. Und 3. Ich glaube, den Gilgamesch-Epos.
Gilgamesch-Epos?
Da war ich König Gilgamesch. Und der Gilgamesch-Epos ist der älteste existierende fiktive Text der Menschheit.
Ach.
Und die Beschäftigung damit hat mich zutiefst berührt, weil das, weil man in der, das war eine Übersetzung von Raoul Schrott, der eine sehr eigene Art und Weise hat, die altertümlichen Texte zu übersetzen, die sehr, also die es einem sehr einfach machen, die aus der heutigen Perspektive anzunehmen oder zu verstehen. Und mich hat es einfach wahnsinnig berührt, dass die großen Themen eines 2500 Jahre alten Textes immer noch die großen Themen sind.
Ui.
Also König Gilgamesch kämpft mit der eigenen Vergänglichkeit, kämpft mit dem Verlust seines besten Freundes und kämpft mit der Frage, was bleibt eigentlich übrig von mir und wie kann ich eigentlich mein Wirken auf der Welt, wie wird es eigentlich nicht nichtig?
Das passt ja wunderbar zu unserem Thema auch heute.
Ja, ja.
Apropos Thema, ich finde das hatte ich dir erzählt, dass ich als Teenager, war für mich klar, ich werde Schauspieler. Und hatte so eine Traumberufvorstellung und habe dann, als ich dann angefangen habe, am Staatstheater zu spielen, immer noch als Amateur, aber habe mit den BerufsschauspielerInnen zu tun gehabt und gemerkt, okay, doch nicht, ist es nicht, ist ein bisschen was gebrochen.
Warum nicht? Oder was war das?
Ich glaube, da, wo es ein Beruf wurde, also ich kannte das nur aus Amateurgruppen, wo es irgendwie viel darum ging, zusammen was Kreatives zu erstellen, wo es um den Gruppenprozess ging, wo einfach Zeit dafür da war. Und da ging es ja nicht darum, irgendwie eine Produktion zu Ende zu bringen. Mhm. Also wir hatten auch Ziele, aber wir haben ja nichts für Geld das gemacht, sondern einfach für die Kunst, füreinander und so weiter. Und da habe ich gemerkt, die Beziehungen waren nicht da, die Leute haben durchgerattert, die Leute waren mies drauf, die haben uns mies behandelt, gerade uns Statistinnen, wo ich gemerkt habe, oh nee. Ich glaube, in dem Moment, also meine Angst war in dem Moment, wo es mein Beruf wird, dass ich dann die Freude dran verliere.
Mhm.
Ja. Aber die Frage, die ich hätte, ist das wirklich so ein Traumjob? Ist das für dich, ich meine, du machst es wahrscheinlich gerne, sonst würdest du es nicht tun. Aber ist das dieser Traumjob, den viele so haben?
Ja und nein. Also es ist mein Traumjob. Und der die Gründe, warum es mein Traumjob ist, das sind am Schluss ganz, ganz andere, glaube ich, oder inzwischen vor allem, als die, weswegen das so ein allgemeiner Traumjob oder so als Traumjob gilt, glaube ich. Also diese, ja, Schauspieler als Traumberuf, so, da hat man ja ganz viele Vorstellungen davon. Ich sag ja ganz, also, oder ich sag immer wieder, zum Beispiel Brad Pitt und ich, wir haben ja den gleichen Beruf. So. Und ich finde, das sagt schon ganz schön viel, weil es ist wahr. Nur die Ausübung und also das ist ja was ganz, ganz, ganz anderes. Und viele sind beim Schauspiel dann bei der Traumberuf, das ist dann, das hat was damit zu tun, berühmt zu sein, viel Geld zu haben und auch wahnsinnig interessante Sachen arbeiten zu können. Mhm. Also ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad oder so, da hast du ja auch die Möglichkeit abgefahren, coole Sachen zu spielen. Mhm. Und du spielst ja, wenn du ein ganz normaler Schauspieler bist oder Schauspielerin, dann ist man ja. Oder ich bin jetzt freischaffend seit 2010. Sehr oft ist man einfach froh, dass man einen Job hat. Also das gehört ja. Und dann spielt man halt, was es zu spielen gibt. Und wenn das eben jetzt der dritte Baum von links ist, dann spielt man eben den dritten Baum von links. So, dann das ist auch okay. So. Und aber für mich ist es wirklich so, dass die Aspekte, die dieser Beruf mitbringt, ganz, ganz viele von diesen Aspekten machen ihn für mich zu einem Traumberuf. Zum Beispiel, ich liebe das, dass ich sowohl körperlich als auch mit dem Kopf arbeite und beides sehr intensiv. Also es ist ein sehr körperlicher Beruf. Ich sitze wahnsinnig wenig vor einem Rechner, ne? Also ich bin sowohl als Schauspielerin als auch als Schauspieldozentin bin ich nur unterwegs. Also bin die ganze Zeit ich bin in einem Raum, in dem meistens nicht sehr viel rumsteht und bin mit dem eigenen Körper konfrontiert und mit der eigenen Bewegung. Mhm. Und das finde ich ist eine Riesenfreude. Gleichzeitig bin ich intellektuell total gefordert. Einerseits, wenn ich natürlich Klassiker mache und mich dann eben irgendwie sprachlich oder in eine man wird für eine Schauspielproduktion wird man immer 6 Wochen lang Experte für irgendwas, weil du dich 6 Wochen lang ganz, also 6 Wochen geht meistens eine Schauspielproduktion. Mhm. Und dann beschäftigst du dich 6 Wochen lang ganz, ganz intensiv mit Schiller oder mit, was weiß ich, ich habe ein Stück gemacht über Rosa Luxemburg. Mhm. Oder du machst ein Stück über, oder Dantons Tod und plötzlich machst du 6 Wochen lang Französische Revolution. Mhm. Oder ein Stück über, ne? Und immer hast du irgendwie ein Stück über und dann wirst du 6 Wochen lang haust du dir diese Themen rein, wie blöd. Und das macht einen natürlich, am Schluss ist man hat man so gefährliches Halbwissen auf allen Bereichen. Weil du natürlich nicht so viel davon behältst, aber es ist trotzdem, bringt es dich immer wieder wissensmäßig in so, also so wird man so breit aufgestellt oder darf in so viele Themen rein gucken. Das finde ich wahnsinnig befriedigend. Mhm. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin extrem sozial, soziale Kontakte sind für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich im Schauspiel so, ich bin nicht nur in engem sozialen Kontakt, sondern ich bin ja in intimem sozialen Kontakt. Mhm. Durch die Arbeit.
Wow.
So, jetzt habe ich jetzt, weißt du, war schon ganz schön viel von mir.
Ja, vielen Dank dir für diesen Einblick.
Ja, also, sehr gerne.
Wir werden natürlich noch mehr, glaube ich, erfahren heute auch über dich. Und auch in den nächsten Podcasts wird bestimmt mal irgendwas über dich klar werden. Aber danke dir schon mal für diesen ersten Einblick.
Ja, gerne. Ich habe mir ja überlegt, dass ich jetzt, wo ich ja Schauspiellehrerin bin.
Oh oh.
Und ich auch mal zeigen wollte, weil du gesagt hast, wir wollen mich ein bisschen kennenlernen.
Ja.
So, und natürlich auch in meinen Klassen, wenn ich unterrichte und so, muss man sich erstmal kennenlernen. Mhm. Und wie lernt man sich eigentlich kennen im Schauspielunterricht? Und da funktioniert das ja ganz anders. Da sagt man ja, weil mir ist es ja immer viel zu langweilig zu sagen, mein Name ist, meine Hobbys sind, das ist mein Alter und so. Und deswegen gibt es in meinem Unterricht andere Möglichkeiten, wie man sich kennenlernt. So, und jetzt habe ich gedacht, jetzt lernen wir dich auch ein bisschen kennen.
Mit Schauspieltechnik?
Mit Schauspieltechnik. Beziehungsweise, das heißt ja zum Glück Schauspiel. Und deswegen habe ich mal 2 kleine Spiele mitgebracht. Diese funktionieren beide über Assoziationen. Das erste, was ich machen möchte, heißt Assoziationsreise.
Okay.
Das heißt, ich werfe dir vollkommen zufällig irgendwelche Begriffe zu, die mir einfallen. Mhm. Und du erzählst mir dazu Eine Geschichte aus deinem Leben.
Alles klar. Kurze Geschichte.
Eine kurze Geschichte, ja. Irgendeine Anekdote, irgendwas, was du damit verbindest oder was dir dazu einfällt. Irgendwas aus deinem Leben. Genau. Gut, und ich fange jetzt mal ganz zufällig an und sage Tomate.
Ich hab mir eine Sache vorgenommen für den Sommerurlaub, weil ich in Italien sein werde. Ich will ganz viele Tomaten kaufen und dann so Tomatensugo einkochen, damit ich im Winter frische italienische Tomaten eingekocht essen kann.
Backenzahn.
Oh, um Himmels Willen. Ich habe, also Weisheitszahn zählt es als Backenzahn?
Ja.
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Foto rausgekramt, nachdem ich meine Weisheitszähne gezogen bekommen habe, vor 4 Jahren, weil meine Kollegin das hatte. Und bei mir hat sich's auch noch entzündet und ich hatte eine Backe, die war echt, also stell dir vor, du hast so 2 Golfbälle in der Backe und so war das. Oh, es war furchtbar.
Tischtennisball.
Als ich so 10 Jahre alt war, habe ich in einem Tischtennisverein gespielt, 1 Jahr. Und eigentlich bin ich da nur hin, weil so 2 Freunde von mir dahin sind. Und dann bin ich halt mitgegangen und hatte überhaupt keinen Ehrgeiz. Und mein einer Freund auch nicht. Und dann waren wir in der letzten Mannschaft. Und unser Trainer, Volker hieß der, irgendwie ein cooler Typ, der hat immer gesagt, und wenn ihr heute gewinnt, dann gehen wir zu Kentucky Fried Chicken. Und wir haben nie gewonnen, aber sind trotzdem immer zu Kentucky Fried Chicken gegangen. So natürlich, bevor ich Vegetarier wurde.
Ja. Tannennadel.
Tannennadel. Tannennadel, muss ich an Weihnachten denken? An Weihnachten, das verbringe ich seit 2 oder 3 Jahren mit meiner Partnerin und ihrer Kernfamilie, also Herkunftsfamilie. Und da gibt es eine Weihnachtstradition, die ich befremdlich finde, aber mittlerweile mag, nämlich Weihnachtspudding essen. Und der Weihnachtspudding ist unten eine Schicht Dosenobst, dann eine Schicht Vanillepudding, dann eine Schicht Schokopudding und dann eine Schicht Sahne, so geschlagene Sahne. Und Kekse sind auch noch irgendwo drin. Ah, die sind so eingeweicht da drin. Das finde ich furchtbar, aber das ist bei denen so seit Generationen Weihnachtstradition und mittlerweile finde ich es richtig geil.
Sehr gut. Dankeschön.
Gerne. Ich bin aus der Schwitze gekommen.
Ja. Das finde ich ein ganz schönes Kennenlernspiel, gerade im Schauspiel, weil einerseits geht es über Assoziation und das ist ganz, ganz viel im Schauspiel so, dass man eben frei assoziiert. Und außerdem kommt man so an den Fundus dran. Also ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal an Tischtennis und Kentucky Fried Chicken gedacht hast.
Das ist schon her.
Und das ist beim Schauspiel zum Beispiel auch so, dadurch, dass man ja gleichzeitig Werkzeug und Ausführender ist, ist die eigene Person und die eigene Geschichte ist dein größter Fundus, den du überhaupt hast. Mhm. Und ist auch das, womit du arbeitest. Und deswegen ist immer gut, da einen Zugang zu finden.
Das ist wirklich spannend, weil das so Ähnlichkeiten zur Pädagogik gibt. Mhm. Meine Lieblingsprofessorin in der Uni hat immer gesagt, das wichtigste Werkzeug, das ihr habt, das seid ihr selbst. Mhm. Und das müsst ihr gut beherrschen.
Ja.
Muss ich so dran denken.
Ja.
Und die hat auch immer einen Witz erzählt. Vielleicht gilt das für SchauspielerInnen auch. Weißt du, warum Pädagoginnen in der Nacht leuchten? Weil sie so viel reflektieren.
Ah, sehr schön. Ach ja, es gibt auch sehr wenig reflektierte SchauspielerInnen.
Ah, okay.
Aber naja. So, ein weiteres Spiel, das ich auch noch ganz kurz mit dir spiele. Punkt, es geht auch über Assoziation. Die wichtigste Regel ist, nicht denken, antworten.
Oh oh.
Also,
zum Glück können wir alles schneiden.
Also einfach sofort antworten. Gut. Du machst immer meinen Satz komplett.
Alles klar.
Ist immer der gleiche Satz. Also okay. Pass auf. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich?
Bär.
Wenn ich ein Gebäude wäre, dann wäre ich?
Earthship.
Wenn ich eine Landschaft wäre, dann wäre ich?
Berge mit Almwiesen.
Wenn ich ein Instrument wäre, dann wäre ich?
E-Gitarre.
Wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich?
Zitronenbaum.
Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich?
Dunkelblaues Hemd.
Gut. Dankeschön.
Und was weißt du jetzt über mich?
Also das Interessanteste bei diesem Spiel ist, dann nachzufragen, Also zum Beispiel, jetzt ganz blöd, wenn du sagst, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich ein Bär, dann ist es natürlich auf eine Art naheliegend, wenn ich dich sehe, weil du bist groß und du bist stark.
Und haarig. Und
naja, also davon sehe ich jetzt nicht so viel.
Es werden immer mehr.
Oh. Naja. Sehr gut, ist sehr gut. Haare sind sehr gut. Mhm. Die haben ja viel Sinn,
ja.
Schutz
Ästhetik.
Für uns. Ach, Ästhetik, Ästhetik. Und so, und dann gibt es aber Sachen, die einen vielleicht selber überraschen oder wo was aus einem rauskommt, wo man denkt, was macht das mit mir oder warum bin ich überhaupt ein Zitronenbaum zum Beispiel? Und beim Zitronenbaum zum Beispiel hätte ich jetzt nachgefragt, warum bist du ein Zitronenbaum? Lieber Tim, warum bist du ein Zitronenbaum?
Das war wirklich was, wo ich selber auch überrascht war, weil eigentlich bin ich gar nicht der riesen Zitronenfan, aber Freunde von mir, die leben in Italien und die haben neben dem Haus einen Zitronenbaum stehen und der hängt voller Zitronen. Und ich habe da gekocht bei denen für viele Leute und brauchte immer wieder Zitronen. Ich meinte, ja, geh einfach zum Baum, pflück dir so viel du möchtest. Und das dachte ich so, krass, das ist so eine Frucht, die für mich so kostbar ist, eine Südfrucht, die auch nicht bei mir wächst. Und das so also einfach so zugänglich zu haben, nebendran, regional, ums 10 Meter gehen, fand ich geil. Ich hätte auch gerne einen Zitronenbaum.
Ich habe vorgestern einen gesehen in der Nähe von Weinheim auf einem Balkon, der hing voll.
Echt?
Ja. Also es ist möglich.
Okay.
Also vielleicht ist das auch was für dich. Naja, und natürlich macht es dann auch wieder was mit meiner Assoziation. Also wenn ich dich sehe und denke, ah, Zitronenbaum, was assoziiere ich? Dann denke ich zum Beispiel, also ich denke als erstes, ja, gelb und hell, was ich zum Beispiel finde, was total zu dir passt. Oder ich denke darüber nach, dass das so was helles, freundliches ist vom Aussehen, dass es aber so einen bitteren Geschmack hat und denke dann darüber, also der Zitronengeschmack, und denke dann darüber nach, was sagt das über dich? Ja. Gibt es diese Teile von dir, wo du überraschend anders schmeckst, als man denkt, also jetzt mal im übertragenen Sinne.
Ja, ja.
Nicht, dass ich jetzt dich probieren wollen würde.
Gibt's nicht. Ich bin total stringent und immer nur süß.
Ja, natürlich. So. Und so. Und dann, und das macht man, und darüber kann man dann also einerseits selber reflektieren und sagen so, interessant, was sagt das eigentlich? Oder warum habe ich das gesagt? Oder was sagt das über mich? Und andererseits macht das eben ganz viele Türen auf für denjenigen, der auch zum Beispiel für die Selbstwahrnehmung. Also wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich, und du hättest gesagt, eine Weinbergschnecke, dann hätte ich gedacht, das ist eine ganz merkwürdige Selbsteinschätzung.
Ja.
So, ne? Also so.
Ja.
Und das macht das. Und auf die Art lernt man auch jemand kennen. Einerseits ist es sozusagen ein Kennenlernspiel und andererseits benutze ich es im Schauspiel ganz oft darüber, dass ich das mache ich zum Beispiel für Rollen. Mhm. Also, dass ich das gar nicht die Person als Person frage. Das mache ich im Grundlagenunterricht. Sondern ich sage zum Beispiel, wenn du jetzt Maria Stewart spielst, dann sage ich, okay, Maria Stewart, wenn du ein Tier wärst, dann wärst du.
Ja.
So, und warum mache ich das? Um die Fantasie anzureichern derjenigen, die das spielen. Ja. Also, damit die zum Beispiel, weil die keine Ahnung haben. Ich hatte zum Beispiel eine Studentin und die hat aus Maria Stuart die Elisabeth gespielt, Königin Elisabeth. Und weil die aber selber eine Person war, die ein bisschen so etwas schüchtern, so ein bisschen, also eher zurückgenommen eigentlich als Person und die total Angst davor hatte, eine Königin spielen zu müssen und sich gefragt hat, wie zur Hölle sie das füllen soll. So, und dann habe ich irgendwann angefangen, das so umzudrehen und zu sagen, und jetzt sag den Satz als, und eben als, weiß nicht, jetzt sag den Satz als Baum und jetzt sag den Satz als Hexe und jetzt sag den Satz als bla bla bla. Und irgendwann waren wir bei, und jetzt sag den Satz als Eiffelturm. Und dann hat sie, den Satz gesagt, als Eiffelturm, ihre Assoziation, ihre Körperassoziation zu Eiffelturm. Ja. Und plötzlich war da die Königin. Und ich dachte, da ist sie doch. Und dann haben wir halt die ganze Nummer als Eiffelturm gespielt. Ist mir dann egal. Also geil, whatever works. Und wenn das Brokkoli das ist, was du brauchst, damit die Figur kommt, dann ist es das.
Schön.
Ja.
Danke dir, Momo. Das hat Spaß gemacht.
Gerne, ebenso.
Das klaue ich mir für Seminare.
Das machst du.
Hey du, wir wollten uns ja nicht nur kennenlernen, sondern auch über Berufswege sprechen. Ich meine, ein bisschen haben wir schon, du hast jetzt erzählt, aber wir hatten ja noch was vorbereitet.
Ja, wir haben da noch was vorbereitet.
Wir haben da was vorbereitet. Ich mache gerade hier. Ah, ja. Und das war wirklich, also für mich war es total Berührendes, weil wir hatten uns im Vorhinein 5 Fragen überlegt, die mit Berufswegen zu tun haben und haben Leute in unserem Umfeld gefragt. Also ich habe Mails geschrieben und habe einfach gebeten, dass die ein paar Sätze dazu schreiben. Mhm. Und also das war so, also ich war wirklich berührt, musste lachen, fand es traurig anstellen. Also es hat so, es war ganz einfach intensiv, diese Begegnung, die ich mit den Leuten hatte und war sehr, sehr dankbar, was Leute davon sich preisgegeben haben. Und unsere Idee war, diese Fragen zu besprechen miteinander, aber auch immer wieder vorzulesen aus den Antworten, die wir bekommen haben. Und ja, wir haben natürlich mehr bekommen, als wir vorlesen können. Deswegen müssen wir eine kleine Auswahl treffen und auch ein bisschen kürzen hier und da. Ja.
Aber magst du denn einfach mal anfangen?
Soll ich mal anfangen?
Ja.
Kann ich machen. Wir hatten als erste Frage, gibt es einen roten Faden in deinem Berufsweg? Und wenn ja, wie heißt er? Spoiler, nirgendwo was Geld.
Nee, bei mir auch nicht, bei niemand.
Meine Kollegin Karin hat geschrieben, die kennt ihr vielleicht noch aus dem Konflikte-Podcast, die hat geschrieben, den roten Faden kann ich eigentlich nur beschreiben als der Weg entsteht im Gehen. Und sie beschreibt dann so, wie sie eigentlich von einem ins nächste gekommen ist. Also sie hat situativ entschieden, was interessiert mich, wo zieht's mich hin, hat das gemacht und ist dann davon weitergegangen, hat ein Studium gemacht. Und was ich auch total schön finde, ist, hier schreibt sie einmal, und wo ich wohl noch so landen werde. Mhm. Also es ist nicht abgeschlossen, das geht weiter. Ja, und jetzt ist sie Therapeutin, Beraterin, Trainerin, arbeitet viel zu Konflikten, zu politischen Themen.
Und würdest du das für dich auch sagen? Der Weg entsteht im Gehen? Oder ist das bei dir auch so?
Ja, ein Stück weit schon. Also es zieht sich auch was durch. Mhm. Bei mir wäre es, glaube ich, der rote Faden, die Pädagogik, die Arbeit mit Menschen, Konfliktbearbeitung sicherlich auch und politische Themen. Aber die Form hat sich gewandelt immer wieder, ne? Also Bildung zieht sich durch von Anfang an, auch bis heute. Zwischendrin habe ich mal 2 Jahre einen Foodtruck betrieben, weil mir Essen und Ernährung total wichtig ist und war.
Lustig. Mhm.
Und das war auch eine Form, in die Welt zu treten, also ja, ne, Krisen zu begegnen, eine Ernährungskrise zu begegnen, Klimakrise.
Und hab wo kamst Kochen du da gemacht. Vorher her?
Das war am Ende von meinem Studium. Also ich war gerade relativ frisch Sozialpädagoge, habe auch damit gearbeitet, da Bildungsarbeit gemacht. Und das ist so gewachsen als Hobby und dann irgendwann wurde es professionell.
Das heißt ja, ein eigenes Unternehmen zu haben, ne? Und da denke ich immer so, oh Gott, das würde ich mir nie trauen. Das hat, aber da muss man dann so ein Gewerbe anmelden und das hat immer so viel, in meiner Fantasie hat das immer wahnsinnig viel mit Steuererklärung zu tun.
Ja, oh Gott, zwar auch.
Und Abrechnen und so, und das finde ich sogar, das finde ich dermaßen abschreckend, dass ich das, glaube ich, nicht machen würde.
Ja. Das Spannende war eigentlich, dass wir da mit viel Idealismus dran gegangen sind. Wir wollten das Essen gar nicht verkaufen, sondern auf Spende rausgeben. Mhm. Und das hat dann hinten und vorne finanziell das nicht geklappt. Also wir sind zum Glück nicht in die Miesen gegangen. Wir konnten am Ende alles auch zurückbezahlen. Ja. Aber unsere Arbeit wurde eigentlich nicht adäquat entlohnt. Das war irgendwo bitter und irgendwo ist es gescheitert. Mhm. Und gleichzeitig bin ich so stolz drauf, dass ich genau diesen Punkt, den du ansprichst, überwunden habe oder gesagt, ich mache das jetzt. Ja. Ich traue mich das. Ist mir wichtig, ich mache das jetzt einfach. Und wir haben uns Geld zusammengesammelt aus dem Umfeld, Kleinstkredite und damit konnten wir es machen. Wir hatten selbst nichts reinstecken können, wir hatten gar kein Geld.
Ja.
Wir haben es einfach, aber es ging, konnten es machen.
Und was hattet ihr da für ein Startkapital so ungefähr?
Ich weiß nicht mehr genau, 25.000.
Mhm. Ah ja.
Alles gebraucht, gekauft, selber viel rein noch gebaut. Mhm. Irgendwie sowas, ja.
Cool.
Hm.
Und dein, darf ich mal so einfach so faktenmäßig, dein Weg hat begonnen wo und ist jetzt wo?
Also beruflich?
Nein, bitte erzähl mir dein ganzes Leben.
Ich hatte schon erzählt, in der Schulzeit war für mich klar, ich werde Schauspieler oder Musiker. Mhm. Also auf jeden Fall was Kreatives. Und dann habe ich Zivildienst gemacht oder also im Freiwilligendienst in einer Camp-Hill-Einrichtung. Also Menschen mit Behinderung. Und das andere Thema, was mich immer schon interessiert hat, war Pädagogik. Ich habe schon als Jugendlicher so Jugendfreizeiten begleitet, als Teamer und so. Und dann gemerkt, nee, eigentlich will ich das, dass das mein Berufsthema ist, Pädagogik. Mhm. Und dann war irgendwie so naheliegend nach der Schule, ah ja, was kenne ich, was pädagogisch tätig ist? Naja, LehrerInnen. Also habe ich Lehramt studiert. Mhm. Und das habe ich 2 Jahre gemacht mit Fächern, wo ich heute denke, was habe ich mir da gedacht?
Was denn?
Ich habe Biologie studiert und dann erst Geschichte und dann Politik. Das kann ich verstehen, aber Biologie, das fand ich einfach in der Schule halt ein tolles Fach.
Ja.
Und habe es deswegen studiert, aber in der Uni, es war furchtbar, furchtbar, furchtbar. Auswendig lernen ohne Ende.
Ja, ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, eigentlich im Studium, das ist es nicht. Und ich check's auch nicht. Und dann habe ich gewechselt zu sozialer Arbeit, was viel freier ist, also was viel offener ist, im Studium, aber auch in der Anwendung. Also damit kann man jetzt so viel Unterschiedliches machen.
Ja.
Genau, habe das gerne studiert, wirklich sehr gerne in Berlin. Habe es beendet und habe mich schon im Studium selbstständig gemacht und habe Bildungsarbeit angeboten. Für Freiwilligendienste, habe viel politische Bildungsarbeit gemacht.
Und hast du da die Freunde kennengelernt oder schon bei deinen Freiwilligen?
Ich habe Freiwilligendienst über die Freunde gemacht und war ehrenamtlich dann Jahre da aktiv auch auf den Seminaren, was natürlich auch nochmal geholfen hat, so dieses Bildungsthema mehr reinzuholen.
Ja.
Und dann war ich selbstständig, 10 Jahre lang mit Unterbrechungen zwischendrin, habe ich mal 2 Jahre beim Friedenskreis Halle gearbeitet, sehr gerne auch da gearbeitet, eine kleine NGO, die Friedensarbeit macht und bin jetzt seit für die Freunde habe ich immer gearbeitet, freiberuflich und jetzt seit 2 Jahren in der Anstellung.
Mhm.
Genau.
Und freiberuflicher Pädagoge, wer sind dann die Arbeitgeber?
Freiwilligendienstträger. Ich arbeite ja nur im Bereich so NGOs, also politische, soziale Bewegungen. Und da verschiedenste Vereine von Jugendbildung, aber auch Erwachsenenbildung. Und dann kam irgendwann ja die Beratung dazu. Also gemerkt, Bildungsarbeit ist das eine, aber ich will eigentlich Leute nochmal gezielter begleiten, also Personen und Gruppen. Und dann habe ich diese Beraterausbildung gemacht und berate und mache Beratung, Supervision für Einzelpersonen und Gruppen und Teams mit dem Schwerpunkt Konfliktbearbeitung.
Mhm.
Das reizt mich total.
Konfliktbearbeitung?
Ja.
Ist das ein bisschen lustig, weil natürlich, ich mache auch Konfliktbearbeitung. Auf Metaebene quasi. Es gibt keine Theaterszene oder Filmszene, die es sich lohnt anzugucken ohne Konflikt.
Ja.
Existiert nicht.
Ja.
Das heißt, ich bin auch in meiner Arbeit eigentlich nur damit beschäftigt zu sagen, wie spielen wir den Konflikt, woher kommt der Konflikt, warum gibt es diesen Konflikt, was ist überhaupt der Konflikt in dieser Szene? Also das sozusagen, aber natürlich, ne, also ich versuche den Konflikt ja in dem Sinn nie aufzulösen, sondern ihn nachzuvollziehen und herzustellen eigentlich.
Ohne das wäre es reizlos, ne? Und langweilig.
Das gibt's überhaupt nicht. Es gibt gar keine Geschichte.
Ja.
Eine konfliktlose Geschichte in dem Sinn gibt es überhaupt nicht.
Ja.
Also es gibt immer, ja, irgendwas ist mit irgendwas im Konflikt.
Ja, toll, so, oder?
Ja, ich bin ja ein großer Freund des Konflikts.
Oh, wie toll, Bobo.
Muss ich sagen.
Das freut mich sehr.
Also ist so nicht nur von Berufs wegen, weil ich das halt ja ganz viel auch heißt, dass man sich, also was heißt denn Konflikt? Heißt ja auch Auseinandersetzung, ne? Also das Gegenteil davon ist eigentlich Desinteresse, denke ich manchmal. Also,
ja, und das ist der Anzeiger und die Möglichkeit für Veränderung, für Entwicklung, für Transformation.
Ja. Und ja auch für Begegnung ganz oft, also weil in dem Moment der der Moment der Begegnung ist ja der, in dem man sich sozusagen, indem man so Interessen oder Bedürfnisse übereinander legt und dann feststellt, so, hier sind wir ganz gleich oder hier sind wir ganz ähnlich oder hier wollen wir das Gleiche. Und das ermöglicht dann oft irgendwie eine überhaupt eine Beziehung, eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung oder so. Und dann kommst du halt, weil halt nun mal jeder Mensch wer anders ist, zu den Punkten, die aber ein Konflikt sind.
Genau.
Und dann, wie geht man eigentlich mit diesem Konflikt um? Und das ermöglicht dir dann an dieser Beziehung festzuhalten, sei es eine Freundschaftsbeziehung, eine Geschwisterbeziehung, eine Liebesbeziehung. Ne?
Und das Spannende ist ja nicht nur dieses Kennenlernen des anderen, sondern auch des eigenen. Also im Konflikt begegne ich mir selbst. Und ne, weil jedes Mal muss ich neu hingucken, was ist denn jetzt schon wieder bei mir los?
Ja, ja.
Und ich lerne was über mich.
Ja.
Das finde ich auch so das Tolle daran.
Ja.
Dass ich wachsen kann auch daran.
Ja.
Was hast denn du noch so für Antworten auf die Frage?
Bei mir war es der rote Faden ist, also zusammenfassend kann man sagen, beim roten Faden geht es am Schluss tatsächlich um das persönliche Interesse. Alle haben geschrieben, das und das ist mein persönlich, also mich hat das und das interessiert, deswegen bin ich das und das geworden. Also so ungefähr, ne? Ob es jetzt in meinem Umfeld und in meiner Familie gibt es überdurchschnittlich viele LehrerInnen. Das heißt, ich habe meine Mama gefragt, meine Schwester. Ich habe aber auch meine alte Theater-AG-Lehrerin gefragt und einen Schauspielprof von mir. Und die sind zusammengefasst LehrerInnen. Also meine Mama hat unterrichtet und meine Schwester und natürlich meine Lehrerin sowieso. Und so, und da war es immer die Neugierde oder die mit Menschen arbeiten, nicht im Büro arbeiten, Neugierde am, warum sind Menschen, wie sie sind. Mein Schauspielprof hat noch geschrieben, fand ich auch schön. Mir ging es immer um die Freiheit zur größtmöglichen Kreativität. Das fand ich auch sehr schön. Und eigentlich nur, und das war in der Frage, haben so ganz viele geschrieben, das interessiert mich, also Menschen interessieren mich oder dies interessiert mich. Und nur ein Freund von mir hat geschrieben, der rote Faden ist, ich wollte immer was Sinnvolles machen.
Aha.
Das haben die meisten anderen dann bei einer anderen Frage geschrieben, warum es sinnvoll ist.
Ich denke, du sprichst was an, wo ich so andocken kann, weil es mir auch immer wichtig war, nämlich kriege ich eine Resonanzbeziehung hin zu dem, was ich tue oder mit dem ich mich beschäftige. Also schwingt da was. Sei es jetzt die E-Mail, die ich schreibe, sei es die Aubergine, die ich zubereite oder sei es das Seminar, was ich gerade gebe, habe ich da eine Beziehung zu? Passiert da was? Ne?
Mhm.
Und das finde ich auch, also da gucke ich auch zurück auf mein Leben bisher und denke, wow, was für ein Luxus, dass ich das an so vielen Stellen haben durfte.
Ja.
Eine Resonanzbeziehung zu Menschen, zu mir, zu Dingen.
Ja.
Das macht irgendwie so eine Aufgabe sinnvoll für mich.
Ja. Ach, spannend. Wenn ich Schauspiel beschreibe oder das ist in verschiedenen Bewerbungen, die ich geschrieben habe an irgendwelche Hochschulen und dann so Konzepte, wenn ich Konzepte schreiben muss für den Grundlagenunterricht, dann beschreibe ich auch immer, das Interessante am Schauspiel passiert nie bei dir und bei mir, es passiert immer dazwischen.
Ja.
Alles Interessante am Schauspiel passiert dazwischen.
Ja.
Zwischen den Spielenden oder zwischen dem Spielenden und seinem Objekt, mit dem er spielt, oder zwischen dem Spielenden und dem Publikum. Aber das Interessante ist immer dazwischen, es ist nie. Ja. Und da ist die Aufmerksamkeit hinzulenken. Deswegen, damit kann ich natürlich wahnsinnig viel anfangen.
Ja.
Das ganze Thema Resonanz.
Mit dem Dazwischen kann ich auch was anfangen.
Ja.
Lass uns doch mal zurückkommen.
Ja.
Willst du mal vielleicht mit der zweiten Frage weitermachen?
Ja. Was war der größte Bruch und was ist in Klammern Gutes daraus entstanden? Also. Ich habe auch viele Leute gefragt, was war der größte Bruch? Und es gab da einen Unterschied in den Antworten. Und das eine ist der selbstgewählte Bruch. Und das andere ist der Bruch von außen.
Ja.
Also zum Beispiel ein selbstgewählter Bruch ist, der größte Bruch war mein Wechsel vom Schauspieler zur Managementseite. Das ist dann ein ganz selbstgewählter zum Beispiel. Hat ein Freund von mir geschrieben. Meine beste Freundin hat geschrieben, Ich habe mal einen Job verloren, weil ich alleinerziehend war. Das hat mich damals sehr verletzt, weil ich dachte, ich bin auf den Job angewiesen. Heute weiß ich, dass danach ein viel besserer Job kam, den ich heute immer noch ausübe. Das war ein guter Lerneffekt. Außerdem würde ich mir heute viel selbstbewusster einen Arbeitgeber aussuchen und würde nicht mehr für Arbeitgeber arbeiten wollen, die Menschen kündigen nur, weil sie Kinder haben.
Heftig auch, fand ich, das zu lesen.
Ja.
Also trotzdem auch eine Verletzung, ne?
Ja. Und dann, apropos Verletzung, das fand ich auch total spannend. Was war der größte Bruch? Der Wechsel vom Dirigieren in die Backstube. Also ein Freund von mir, der offensichtlich Dirigent war. Ne? Zu dem Bruch kam es durch eine Nichtverlängerung des Vertrags. Das war also nicht ganz meine Entscheidung. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass es so kam, aber die Kränkung durch die Kündigung sitzt immer noch tief.
Ja.
Das hätte ich mir anders gewünscht, dass ich es mir selbst ausgesucht hätte. Aber wer weiß, ob das dann nicht viel länger gedauert hätte und ich mich überhaupt getraut hätte. Heute bin ich glücklich, wie es ist, aber dankbar bin ich dem dummen Typ, der mich nicht verlängert hat, nicht.
So weit gehe ich nicht.
Das finde ich, das hat, ja. Also, das hat mich sehr amüsiert. Also,
ja, das ist ja schön.
Und die großen und so, und da habe ich dann selber gedacht, ja, die großen Brüche, ich habe meine großen Brüche in meinem Weg zum Beispiel kamen alle von außen, würde ich sagen. Der größte, früheste Bruch war ein faktischer Bruch. Ein
Knochenbruch?
Ja. Ich habe auf dem Weg, also am Ende der Schauspielschule, hat man arbeitet im letzten Jahr 2 Monologe und mit denen geht dann der ganze Jahrgang auf Vorsprechtour. Das heißt, du arbeitest zwei sehr verschiedene Rollen und dann spricht der ganze Jahrgang verschiedenen Intendanzen vor. Mhm. Und das sind dann immer so Riesengruppenveranstaltungen. Jetzt kommt die Schule so und so und dann spielen alle ihre. Und da sitzen dann die ganzen Theaterchefs und gucken sich diese Monologe an und danach kriegt man dann dort wieder, da kriegt man an den verschiedenen Theatern selber auch ein Vorstellungsgespräch oder nicht. So, und wir hatten Generalprobe davon und nach der Generalprobe bin ich nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und hatte einen Fahrradunfall und hat mir die Schädelbasis gebrochen. So, und war deswegen, also ich hatte unfassbares Glück, weil ich habe dieser Schädelbasisbruch hat heute zur Folge, dass ich rechts etwas weniger höre. Das war's. Sonst habe ich keinerlei Beeinträchtigung. Also ich habe einfach unglaublich Glück gehabt, wahnsinnig Glück gehabt für diesen Unfall. Aber natürlich, ich habe keinen Abschlussvorsprechen gehabt. Also das heißt sozusagen, das Sprungbrett nach dem Studium in die Berufswelt, das gab es einfach nicht für mich. Das war einfach nicht da.
Wow.
Und das ist zum Beispiel sowas, es gab dann danach sozusagen der Chef von der Schulleiter damals hat dann so und so viele Intendanten, die er persönlich kannte, angefragt und gesagt, also wir haben hier eine Studierende, die lag beim Vorsprechen im Krankenhaus, könnt ihr die noch anschauen? Und dann gab es 3 Theater, die das dann sozusagen nachgeholt haben.
Ach.
Und eins davon war das Theater in Heidelberg und da habe ich dann begonnen.
Ah.
So. Aber das zum Beispiel
verrückt.
Ist bis heute und inzwischen, ne, ich bin dadurch, dass ich mit dem Ist-Zustand so sehr im Frieden bin und den so mag und genieße, denke ich immer, ja, nee, passt schon, dass der Weg so war, wie er war.
Hm.
Aber das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich denke, also das hätte mich doch interessiert. Oder das werde ich nie ganz los,
ja.
Zu wissen, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das Sprungbrett auch gehabt hätte, so wie all meine KommilitonInnen. Also was wäre eigentlich, hätten mich andere Theater eingeladen, hätte ich ein Vorsprechen an einem viel größeren Haus bekommen, bla 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 und so. Und das ist tatsächlich was ich bis heute, jetzt bin ich Mitte 40 fast, das kann ich schwer gehen lassen.
Okay. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn? Also das ist die einzige Was-wäre-wenn-Frage, die ich, ja, also die es immer noch gibt oder die immer, wo ich immer noch denke, was hätte das, Ich meine, am Schluss, ne, wenn ich auch jetzt meine KommilitonInnen angucke und wo die so gelandet sind, denke ich, sehr viel anders ist das nicht. Also da haben viele an irgendwelchen, dann halt im Festengagement in irgendeinem Theater ungefähr dieser Größe angefangen. Also, ne, aber trotzdem, es gibt immer noch dieses, was wäre da eigentlich gewesen.
Und trotzdem ja auch spannend, was daraus erwachsen ist, ne? Und das finde ich überhaupt bei den Antworten bei der Frage spannend, aus allem ist etwas erwachsen.
Ja.
Und manchmal ist es sozusagen konstruktiv, positiv, manchmal war es eine Verletzung, aber auch daraus ist wieder was entstanden.
Ja.
Und wie sind die Leute mit diesen Brüchen umgegangen?
Genau.
Und bei mir war bei keiner Antwort auch und bei der ja auch nicht, was das Ende.
Nee, genau. Nie das Ende. Und apropos was Gutes entstanden, ich habe auch eine Schwester, die Schauspielerin ist. Bei ihr war der größte Bruch auch ein Bruch quasi, also ein bisschen wie bei mir. Die schreibt, der größte Bruch war ein Überfall mit 22, den ich zum Glück überlebt habe. Also da ist sie in Hamburg überfallen worden mit einem und da hat auch jemand mit einem Totschläger ihr auf den Kopf gehauen und es war aber Winter und sie hatte eine riesen Mütze auf, deswegen hat sie es überlebt.
Oh Gott.
So, also crazy, ne? Total absurd. Und sie schreibt aber, den ich zum Glück überlebt habe, der mir aber klar gemacht hat, dass die Zeit hier sehr schnell und überraschend zu Ende sein kann. Und das hat eben total beeinflusst, wie sie weitergegangen ist mit ihren Berufsentscheidungen. Und schreibt dann zum Schluss, wenn ich eine schwierige Entscheidung zu treffen habe, überlege ich manchmal immer noch, was ich entscheiden würde, wenn ich im nächsten Jahr sterben würde. Das ist sehr interessant.
Wow. Ja. Das macht es nochmal sehr existenziell auch.
Ja,
ne?
Genau. Aber das finde ich auch spannend. Der zweite Bruch, den möchte ich eigentlich noch gerne erzählen, weil ich finde ihn rückblickend so lustig, weil es so dumm ist.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Also, ich war im Festengagement in Heidelberg. Mhm. Und dann, seit 2010, bin ich freischaffend. So, warum bin ich freischaffend? Ich wollte eigentlich nicht unbedingt aus dem Festengagement raus. Das Theater wollte nicht, dass ich aufhöre. Das kam aber trotzdem dazu. Und das kam dazu, weil ich war Anfängerin und hatte keine Ahnung, wie man so ein Gespräch führt. Habe alles falsch gemacht, was man so falsch macht. Und der damalige Schauspieldirektor war seit 8 Monaten Schauspieldirektor, hatte keine Ahnung, wie man so ein Gespräch führt.
Ach,
und hat alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Das heißt, ich wollte bleiben, die wollten, dass ich bleibe und wir haben uns so dumm aneinander vorbeigeredet, dass das Ende vom Gespräch sein musste, dass ich aufhöre.
Das gibt's doch nicht.
Doch, das ist total absurd. So lustig. Also weil zum Beispiel, es war schon klar, dieser Intendant würde nach Heidelberg dann nach Karlsruhe gehen, ans Staatstheater. Das war schon klar. Und ich bin in dieses Gespräch rein und habe immer gedacht, es ging um die Verlängerung ging um das letzte Jahr in Heidelberg. Und ich habe immer gedacht, also wenn die mir jetzt anbieten, mich danach mitzunehmen nach Karlsruhe, dann bleibe ich noch. Aber wenn die mir das nicht anbieten, also dann bleibe ich nicht.
Ja.
Aber statt zu sagen, also wenn ihr mich mitnehmt nach Karlsruhe, dann bleibe ich. Ansonsten ist es für mich einfach nicht attraktiv.
Ja.
Das habe ich halt zu keinem Zeitpunkt gesagt, weil ich irgendwie gedacht habe, das muss ja von denen kommen. Die müssen mir das ja irgendwie anbieten und so. Und aber dieser sehr neue Schauspieldirektor kam auch überhaupt nicht auf die Idee, mir das anzubieten oder mir überhaupt irgendwas anzubieten, sondern nur zu sagen, du weißt ja, wir wollen dich behalten. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ja, aber ich wollte eigentlich nicht, hat er dann sofort umgestellt auf mir klar machen, was das ganze Negative daran wäre, wenn ich jetzt ginge. Aber du weißt dann schon, also du bist dann erstmal fürs Arbeitslosengeld gesperrt, bla 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 und so. Also auch so doof, ne? Und daraufhin dachte ich so, hey, jetzt kann ich ja gar nicht mehr bleiben. Wenn der sagt, du weißt schon, dass es blöd ist zu gehen, also dann, wie soll ich denn dann noch den Weg zurückfinden zu, ja stimmt, na gut, dann bleibe ich. Also Und dadurch, dass wir das beide so ungeschickt gemacht haben, war ich dann freischaffend. So. Und im Nachhinein finde ich das halt sehr lustig, weil es so ein, weil eigentlich das überhaupt nicht, also das hat sich gar niemand ausgesucht, das war richtig so kommunikatives Unvermögen. So. Und bin dann dabei gelandet, dass ich jetzt seit 14 Jahren freischaffend bin und das super finde. So. Und jetzt das, ja, und auf eine Art, das vielleicht verhindert hat, dass ich so eine, ich habe dadurch zum Beispiel nicht so eine größere Karriere oder an größeren Theatern oder ich habe dadurch nicht eine, eine große finanzielle Stabilität, aber ich habe ein viel, viel breiteres Berufsverständnis. Mhm. Ich habe so viele unterschiedliche Sachen machen dürfen. Ich habe eine viel, viel größere Hoheit über meine Zeit, die man im Festengagement einfach gar nicht hat. Und ich habe gelernt, was für eine gute Motivation Geld sein kann. weil freischaffend das so ist, entweder du machst den Job und dann hast du Geld oder du machst den Job nicht und dann hast du kein Geld. Mhm. Und im Festengagement, da ist es so, du kriegst dein Geld sowieso und dann hast du halt zu den Sachen, die du arbeiten sollst, irgendeine Meinung. Mhm. Dann findest du halt ein Stück total scheiße und das nächste findest du total toll und beim dritten findest du halt den Regisseur unmöglich und so. Aber da ist sehr viel mehr Frustpotenzial oder so Potenzial, sich über irgendwas oder irgendjemand aufzuregen. Und in dem Moment, in dem du gefragt wirst, ey, würdest du für das und das Geld die und die Rolle spielen, so dann zu sagen, ja, okay, mache ich. War noch nie meine Traumrolle. Ich finde eigentlich das Stück ein bisschen bescheuert, macht aber nichts. Oder so, aber das Geld stimmt und die Leute stimmen und so. Und dann gibt es plötzlich ganz viele weitere Gründe, etwas zu machen, also einen Job zu machen. Und dann gehe ich auch mit einer anderen Motivation rein. Also da, ich finde, in der Freischaffenden, in der freien Szene wird so viel weniger gemotzt als in der Festanstellung.
Ja, spannend, weil ich hatte bei der Frage, haben zwei von drei Leute haben mir gesagt, Kinder kriegen, war der große Bruch. Ja. Also bei meinem Vater fand ich das jetzt schon auch sehr berührend, weil er geschrieben hat, ab da hatte Verantwortung für mich Bedeutung. Mhm. Und dann schreibt er, dass es erstmal darum ging, Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und die sinnstiftenden Inhalte waren dann nicht mehr dran oder hatten keinen Platz mehr. Mhm. Dann schreibt er, das kam erst später wieder. Mhm. Da ging es einfach darum, als Familie das zu schaffen. Ja. Und eine andere Freundin von mir hat das eben auch geschrieben, dass die hat vier Kinder und das waren die stärksten Brüche. Also da war einfach dann der Fokus ein anderer. Ja. Schauen wir mal weiter. Mhm. Die nächste Frage, die war ja, warum machst du das, was du machst? Was macht dir daran am meisten Freude? Und da fand ich es schon spannend. Ich habe da drei Antworten. Und für zwei war ganz klar, dass es eigentlich so eine Arbeit an einer Aufgabe in der Welt ist. Also mein Kollege und Ausbilder Karl Heinz schreibt, ich arbeite seit über 50 Jahren für den Frieden. Mhm. Also für den ist so lange schon klar, der will Arbeit machen, die dem Frieden dient. Mhm. Der Abrüstung, Konfliktbearbeitung und so weiter. Also ich dachte, wow, das ist echt also ein Leben stellen in so eine Aufgabe. Und meine Freundin Magdalena, die schreibt, ich sehe Rassismus und die Bewegung unserer Gesellschaft nach rechts als ein zentrales Problem unserer Gegenwart. Und die stellt seit Jahren ihr Berufs- und das geht ja über auch ihr Privatleben, ihr Engagement in dieses Thema, das zu, ja, dafür für Alternativen zu sorgen, für eine vielfältigere Gesellschaft und so weiter. Wo ich nochmal so berührt war und dachte, wow, wie toll, dass da Leute ihre Lebenszeit reingeben in, ja, gesellschaftliche Fragen, was ihnen wichtig ist. War ich ein bisschen stolz auf meine Freunde.
Ja, verstehe ich sehr gut. So eine Antwort habe ich auch. Ja. Meine beste Freundin, die eben geschrieben hat, ich bin sehr überzeugt davon, dass es für eine Gesellschaft wichtig ist, dass gleiche Rechte für alle Menschen gelten. Mhm. Und deswegen arbeitet sie für ihre Chefin, die eben Staatssekretärin mhm. ist.
Ja. Ich muss sagen, das ist für mich auch total zentral mhm. in meinem Berufs-, also nicht nur in meinem Beruf, das geht so darüber hinaus. Ne? Mhm. Aber ich könnte keine Arbeit machen, wo ich nicht einen Sinn für was Größeres dahinter sehe. Also wo ich nicht drin sehe, ich beeinflusse damit auch, oder ich arbeite mit eigentlich einer Gesellschaft, wie ich sie haben möchte.
Ich bin ja irgendwann davon ausgegangen, dass das auch für mich was ganz, ganz Wichtiges ist, das Mitgestalten, und musste dann irgendwann so recht demütig einsehen, dass meine Hebel ganz klein sind. Ja. Und deswegen, ich glaube immer noch, dass das ein guter Motor ist, überhaupt was zu starten. Aber ich würde mich gar nicht mehr trauen, so einen Satz wie, zu sagen wie, also ich könnte das nicht ohne das Gefühl, was zu gestalten, weil ich manchmal denke, boah, was ich gestalte, ist irgendwie so klein einerseits und andererseits in dem Moment, in dem ich zum Beispiel im Unterrichten merke, da ist irgendwie ein Student von mir, der nach 5 Jahren kommt und sagt, und da hast du mal das gesagt mhm. und das hat mir das gebracht, dann ist es doch für ein Leben dann ein ganz großer Hebel gewesen.
Und das finde ich, also für mich ist das immer die Frage, wie sehr gehst du in diese Grandiosität rein? Also inwiefern erwartest du eine große Veränderung? Mhm. Und ich glaube, ich habe für mich gelernt, das zu akzeptieren, dass meine Hebel sind meine Hebel. Mhm. Die sind im Angesicht der Leiden der Welt, sind die eine Ameise. Ja. Aber das ist das, was ich tun kann. Und in dem Moment, wo ich das akzeptiere, kann ich wirkungsvoll auch sein. Weil ich merke, ja, das ist das, was ich tun kann. Und das bringt eine Demut rein. Ich sage, ich kann ein Seminar geben, ich kann einen Podcast machen, ich kann einkaufen gehen, ich kann was zubereiten, ich kann mit meinen Kolleginnen sprechen. Das sind die Hebel, die ich habe. Und die sind wirkungsvoll.
Ja, stimmt. Gut, finde ich, also kann ich total unterschreiben. Ja, geht mir ähnlich. Hm.
Gab es noch andere Antworten bei dir, bei der Frage?
Warum man macht, was man macht?
Ja.
Ganz viel, ich komme ja, ne, meine vielen Lehrer und so, ganz viel eben das, Menschen bei der Entwicklung zu begleiten, Menschen vielleicht ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, ihnen was mitzugeben, was sie vorher nicht wussten und so, Menschen dabei zu helfen, sich selber zu entfalten, das war ganz, ganz viel. Ja. Also das ist sehr, sehr befriedigend oder einfach total schön.
Also, ja, Menschen in Entwicklungsprozessen begleiten. Ja, ne?
Genau.
Ja.
Und auch viel eben das gefunden zu haben, was einem selber Freude macht. Hm. Also, dass man, der, mein Freund, der ehemalige Dirigent, sagt, er hat einfach gemerkt, in der Backstube hat er immer Freude. Da hat er immer, da geht's ihm selber gut. Mhm. Und jetzt so zu merken, dass es ihm als Dirigent, jetzt geht es ihm auch beim Dirigieren gut, aber eigentlich dadurch, dass er es nicht mehr beruflich machen muss und da nicht mehr der Druck drauf ist, sondern die Entspannung und so.
Ja. Ja. Schauen wir weiter?
Ja.
Würdest du es mit deinem Berufsweg nochmal so machen? Was würdest du anders machen? Was hast denn du da für Antworten bekommen?
Alle würden es nochmal so machen.
Wirklich?
Alle. Ja.
Gibt's da nicht. Ich hab nur eine Antwort bekommen und die war, nein, das wäre ja langweilig.
Das fand ich so lustig.
Genau. Und das ist mein Freund Kasper, der wird dann auch nicht konkreter so sehr, aber sagt, er wird an verschiedenen Kreuzungspunkten eine andere Richtung nehmen.
Ja.
Und vielleicht nochmal mehr schauen, was die Welt braucht.
Mhm.
Ach, sehr spannend. Bei dir hat niemand.
Nee. Also die haben, es gibt so, würdest du es nochmal genauso machen? Oder so im Großen und Ganzen? Das ist immer dann so, meine Schwester, die Lehrerin, hat geschrieben, sie würde nach der Schule, sie würde nicht, also sie hat nach der Schule sofort eine Friseurlehre begonnen.
Mhm.
Und dann hat sie, und ist dann ja aber doch Lehrerin geworden. So. Und die hat zum Beispiel geschrieben, sie würde nach der Schule erstmal nichts tun und reisen.
Mhm.
Und nicht sofort anfangen zu arbeiten.
Mhm.
Aber ansonsten wird sie alles genauso machen, weil es, also sie Lehrer ist ihr Traumberuf.
Also eher so Kleinigkeiten eigentlich.
Ja, so Kleinigkeiten, so kleinen Zeug. Und auch ganz wunderbar, mein Freund, der Dirigent, der geschrieben hat, er würde alles nochmal genauso machen, und zwar inklusive aller Umwege. Hm. Und dann finde ich das so schön, weil er dann schreibt, dass, wenn er nicht so überzeugt gewesen wäre davon, was für ein geiler Dirigent er wäre, dann wäre er vielleicht etwas demütig gewesen und vielleicht auch fleißiger und deswegen auch vielleicht erfolgreicher. Aber dafür hätte ich ja dann weniger mit euch gefeiert.
Das wäre doch schade. Schön, ja.
Und das finde ich auch wieder so toll, dann auch das zu akzeptieren oder zu sagen, wenn ich wieder das gleiche Wissen hätte an der gleichen Stelle, würde ich wieder das Gleiche machen, weil das, und also, und das geht mir schon auch so. Ich merke immer wieder, nee, dass ich würde das Gleiche entscheiden. Es gibt keine Entscheidung, die ich unter Zwang getroffen habe oder wo ich danach denke, oh, das war ja völlig dämlich oder so. Und selbst das, was ich gerade erzählt habe, ne, das mit dem, dass ich plötzlich freischaffend war, einfach aus dem kommunikativen Unvermögen heraus, hat mir so viel gebracht, ja, dass ich das wahrscheinlich, also dass ich das wieder genauso machen würde.
Ja. Ist das spannend, weil mir geht das auch so, wenn ich zurückgucke und denke, nee. Das ist so im Nachhinein, die Betrachten auch der Krisenzeiten, der Krisenmomente. Wenn ich daraus lerne, dann sind die wichtig.
Ja.
Dann geht es gar nicht darum, die wegzumachen. Also dann im Gegenteil waren die vielleicht sogar wertvoller als da, wo es lief.
Ja.
Sozusagen, ne? Und in dem Zuge kann ich das nachvollziehen.
Ja.
Dass Leute sagen, nee. Super. Also, umarme die Brüche.
Ja.
Letzte Frage.
Ja.
Was bedeutet Geld für dich in deinem Berufsweg? Kann ich gleich Roger vorlesen?
Ja.
Roger ist einfach toll, ne? Mein Freund Roger. Der schreibt, also leichter geht's nicht, aber die Details des Lebens sind komplexer. Aber die Antwort lautet gar nichts. Ich brauche es nur, aber es interessiert mich nicht.
Ja.
Das dachte ich, gibt's nicht.
Ja, das ist einfach wunderbar.
Und das schreibt mir ein Freund, der jetzt auf die 80 zugeht und wirklich auf sein Leben zurückblicken kann und dem ich es auch abnehme, der sagt, nee, nichts. Der hatte nie viel und dem war es nicht wichtig und der konnte damit gut leben.
Ja.
Hammer. Fand ich sehr inspirierend.
Ich habe auch diesen Satz gelesen und dachte so, finde ich großartig, finde ich mich auch total wieder darin, dass ich eigentlich, also es interessiert mich einfach nicht besonders. Es ist halt so eine Notwendigkeit. Ich habe jetzt, man hat halt so rausgefunden, dass man halt schon das braucht. Mhm. So für Essen und Wohnungen und so, was man ja schon haben möchte. Aber das Interesse dafür gibt es irgendwie nicht so großartig. Ich habe dann aber auch das Gefühl, dass ich dann natürlich auch wieder viel Glück hatte, weil ich komme aus so einer Generation, die in der Fülle aufgewachsen ist. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich habe nie Mangel empfunden und deswegen das Gefühl, ich kann total frei aussuchen, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben, und hatte Geld überhaupt nicht als Entscheidungsnotwendigkeit.
Ja, das Privileg, das teile ich.
Ja.
Aber auch sozusagen den schalen Geschmack, dass das Materielle halt nur das eine ist. Dass das nicht zentral ist, was mich glücklich macht.
Ja.
Ja, oder eben mein Vater, das hatte ich ja vorhin vorgelesen, der aus einer ganz anderen Situation kam und gesagt hat, nee, es geht erstmal darum, eine Basis zu haben, um überhaupt überleben zu können.
Ja.
Wo ich auch merke, ja, okay, das ist eine Qualität, die kenne ich so gar nicht.
Ja.
Also nicht direkt.
Und das, was bei mir eigentlich beim Durchlesen von den Gesamtantworten rausgekommen ist, würde ich sagen, ist, dass Geld immer in Relation steht, die ganze Zeit. Also für alle, das heißt, da sind Antworten von, es entspannt mich einfach, dass ich weiß, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss. Und also niemand sagt, es ist die Motivation, Geld war immer total wichtig oder so. Es ist dann eher so, was meine Mutter zum Beispiel schreibt, die hat eine Fachlehrerausbildung und wurde deswegen, weil sie als Fachlehrerin eingestuft wurde, wurde sie 3 Gehaltsstufen schwächer bezahlt als eine Kollegin mit der gleichen Qualifikation.
Ja.
Und das ist das, was das Blöde war. Nicht das faktische Geld. Also es geht irgendwie immer um die Relation. Ja. Oder meine Schwester, die schreibt, sie empfindet sich als extrem reich als Lehrerin, so weil sie sich nicht großartig Gedanken machen muss. Und so, also es geht immer, also es scheint immer um eher was Relatives zu gehen.
Ja, und eher so ein Habitus von, ist notwendig, muss ich drauf gucken.
Ja.
Aber das steht nicht im Zentrum.
Ja.
Also viele dürfen sich das wohl erlauben in unserem Umfeld, ne? Ja. Was ja auch nochmal spannend ist.
Die Mutter meiner besten Freundin hat schon, das ist mir auch so total kleben geblieben, also ein Satz von, als ich 16 war, wo sie gesagt hat, man braucht immer so viel Geld, dass man nicht darüber nachdenken muss. Deswegen darf es weder zu wenig sein, noch zu viel.
Ha. Ja, stimmt, weil das zu viel birgt ja auch die Gefahr, ne?
Genau, dass man dann wieder so sehr in der Beschäftigung damit ist.
Ja.
Und das trage ich eigentlich sehr mit, das geht mir auch so. Und ich glaube, du wirst nicht Schauspielerin, wenn dich Geld wirklich interessiert.
Ja, Pädagoge auch nicht.
Nee. Also das ist nicht, genau, ne? Und da aber, also sämtliche Freunde oder Bekannte von mir haben das, wirst auch nicht Dirigent oder Bäcker.
Ja.
Oder, also das ist alles nicht, was man wird, wenn es einen wirklich interessiert.
Und es zeigt auch ein bisschen, dass wir eine ganz bestimmte Auswahl haben an Berufsgruppen und an Personen, die wir jetzt gefragt haben.
Ne? Na klar.
Also repräsentativ ist das sicherlich nicht.
Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Der einzige Freund in meinem engen Freundeskreis, der mit 14 gesagt hat, wenn ich groß wird, werde ich Bonze, wohnt in einer Penthouse-Wohnung in Berlin.
Ja. Der hat es geschafft.
Jetzt. Der hat sich dermaßen hochgeschuftet. Also das war dem halt total wichtig. Und den interessiert sein Job inhaltlich überhaupt nicht. Nee. Wäre halt nichts für mich.
Ja. Naja. Liebe Momo, lass uns zum Ende kommen.
Ja.
Was können wir sagen als Fazit? Ich habe es sehr unterschiedlich erlebt, also sehr unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Trotzdem war es eine enge Auswahl, wie wir gerade festgestellt haben, aber dass doch so ein Berufswegethema sehr individuell ist auf eine Art, was sich so durchzieht bei allen. Ne? Und das sind die Menschen, das ist der Sinn, sind die Brüche, die es immer wieder gab und gibt. Und wo es irgendwie darum geht, einen Umgang damit zu finden. Und vor allem so ein, was ich schon, also auch gerade die schon älter sind, die so zurückblicken, sagen, hey, das ist ein Weg, den ich gehe. Und ich habe vielleicht eine Idee, aber wo ich dann lande, ist anders.
Aber ich würde sagen, das ist für mich fast das, was am meisten dabei rumkommt, ist eigentlich der Blick auf den Weg, der entstanden ist beim Gehen. Also dass so diese Idee, also selbst wenn ein Ziel am Anfang wichtig ist, um überhaupt loszulaufen, der Weg am Schluss sowieso ganz anders läuft, als man sich das vorher irgendwie ausgedacht hat.
Ja.
Und dass aber ja eigentlich alle, die wir gefragt haben, und ich glaube wir zwei auch, am Schluss der Meinung sind, war aber schon gut so, wie es war. Vielleicht ist deswegen das Ziel überhaupt nicht der gerade Weg, sondern die gelassene Perspektive auf den gegangenen Weg.
Sehr gut. Also in diesem Sinne, ihr da draußen, lasst euch nicht entmutigen. Schritt für Schritt.
Genau.
Stolpern, hinfallen, wieder aufstehen, Krone richten.
Unbedingt.
Und weitergehen. Liebe Momo, schön, dass du dabei bist.
Ja, lieber Tim, es hat viel Spaß gemacht.
Und?
Das machen wir jetzt öfter.
Das machen wir jetzt öfter. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.